Geliebte Geschwister, ich muss euch warnen, es haben sich Irrlehrer hier eingeschlichen. So fängt der Judas seinen Brief an. Also ich hoffe nicht, dass es unter uns ist. Muss ich jetzt auch nicht umschauen, wer das sein könnte. Aber wir kommen heute zu Vers 3 und Vers 4 vom Judasbrief. Und ja, da fängt er mit dieser Warnung an. Und deswegen muss auch ich über diese Warnung heute predigen. Ich will uns den Text vorlesen, Judas 3 und 4, will aber nochmal von Vers 1 beginnen. Gottes Wort sagt uns: Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in oder für Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Bevor wir in den Text reinschauen, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, du bist unser Gott und ja, wir wissen das und ja, wollen wirklich von dir hören heute auch, was dein Wort sagt. Herr, und da leite uns doch du bitte durch deinen Geist hier. Vater, mich im Reden, ich bitte dich, gib du Gnade, Herr, zu deiner Ehre, aber auch jedem im Hören. Ja, dass man auch diese Warnung, aber auch den Trost darin, dass man den doch heute sehen dürfen und Jesus Christus verherrlicht wird. Schenke du es bitte, Herr, zu deiner Ehre. Danke dir. Amen. Es sind zwei Hauptpunkte hier in dem Text. Einmal der Vers 3, da geht es um den Kampf für den unveränderlichen Glauben. Und im Vers 4 geht es dann um die Warnung vor Abtrünnigen. Also zusammen können wir eigentlich diese zwei Verse überschreiben. Warnung vor Abtrünnigen und Aufforderung zum Kampf. Wir haben ja hier es mit einem Brief von Judas zu tun. Judas, der ein Halbbruder vom Herrn Jesus war. Also wirklich in einem gewissen Sinn ein leiblicher Bruder, weil er auch ein Sohn von Maria war. Aber er hat erkannt, dass sein Bruder, Jesus, dass er nicht einfach nur ein normaler Bruder war, wie wir es vielleicht kennen, sondern dass er wirklich Gott war und nur für eine kurze Zeit hier auf der Erde erniedrigt war als Mensch. Und dass er wirklich aber dieser Gott ist, der aber für uns und aber auch für ihn kam, um für ihn Mensch zu werden, für ihn zu sterben, für die Sünden. Und deswegen, auch wenn er Bruder war, nennt er sich, von Vers 1 her, nennt er sich Knecht Jesu Christi. Und er schreibt allen Berufenen, das heißt, er schreibt allen Christen, schreibt einen Warnbrief, wirklich an alle Christen, und er macht ihnen klar, von Vers 2, dass sie in Gott, dem Vater, geliebt sind und von ihm für Jesus Christus bewahrt werden. Ja, dass sie auf dem Weg zu ihm hin, dass sie da wirklich bewahrt werden, dass Gott es selber sich dafür verbürgt hat, sie zu bewahren und durchzubringen. Und das soll ihnen ja, Trost geben, das soll ihnen Friede geben, das immer mehr zu erkennen. Ja, die Barmherzigkeit Gottes da drin, die Liebe, das soll ihnen immer mehr einen Frieden geben, das zu erkennen. Das heißt, er gibt ihnen Hoffnung, will Hoffnung auch schreiben in diesem Brief, auch wenn so viel Warnung drinsteht, trotzdem Hoffnung geben, nämlich dass sie sicher in Gottes Hand sind. Und es will Gottes Wort uns auch heute geben. Auch durch den ganzen Brief will uns Hoffnung geben, dass wer zu Jesus Christus gehört, dass er wirklich sicher ist in Gottes Hand. Im Gegensatz zu denen, um die es die meiste Zeit in dem Brief geht. Nämlich die Irrlehrer. Und das bringt uns dann ja, zu Vers 3, zum Kampf für den unveränderlichen Glauben. Er beginnt aber mit einem Wort, mit einer Anrede, mit Geliebte. Er nennt seine Geschwister hier Geliebte. Dieses Wortfeld von Liebe, also Geliebte oder Liebe oder geliebt, das ist das häufigste Hauptwort hier im Judasbrief. Das kommt 7-mal vor. Ja, nachdem wir es in Vers 1 schon gesehen haben, wo er sie Berufene nennt, Geliebte und Bewahrte, nennt er sie jetzt auch hier wieder Geliebte. Denn er will ihnen eins deutlich machen. Was bist du in Christus Jesus? Nämlich ein Geliebter Gottes. Ja, und was hast du in Jesus Christus? Gottes Liebe. Das will er ihnen immer wieder deutlich machen. Und ihnen damit zeigen, warum es sich lohnt, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Warum lohnt es sich, an diesem Jesus Christus festzuhalten? Weil man ihm geliebt ist. Und deswegen, ja, für jeden, der zu Jesus Christus gehört, gilt es, du bist ein von Gott geliebtes und ein von Gott bewahrtes Kind Gottes, das er durchbringen wird auf dem Weg zur ewigen Seligkeit. Haltet daran fest, ja, lasst es euren Trost und eure Freude sein. Er ist es, der es bewirkt. In ihm sind wir Geliebte, Geliebte von Gott. Da kann dann hier, ja, in dieser Welt können Dinge zusammenbrechen, aber das bricht nicht zusammen. Das allein kann wirklich Trost und Halt geben, die Liebe Gottes. Also beginnt mit Geliebte und zeigt auf, was sein Vorhaben ist mit diesem Brief. Schreibt Vers 3, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Könnt ihr auch übersetzen, da es mir ein großes Anliegen war, über das gemeinsame Heil zu schreiben. Das war sein Anliegen. Ja, eigentlich über die Herrlichkeiten des gemeinsamen Heils zu schreiben. Wahrscheinlich wollte er ihnen in den herrlichsten Tönen Jesus vor Augen malen. Wollte ihnen in den herrlichsten Tönen zeigen, was wir in ihm sind. Aber er muss jetzt auf einen anderen Aspekt von diesem gemeinsamen Heil eingehen. Er schreibt jetzt kein ganz neues Thema, aber einen anderen Aspekt von diesem gemeinsamen Heil. Nämlich er muss ihnen schreiben, dass sie für dieses Heil oder für diesen Glauben, dass sie da kämpfen müssen und sich nicht davon abbringen lassen dürfen von anderen. Nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Dem Judas hätte es viel mehr gefallen, einen herrlichen Brief über Jesus Christus zu schreiben. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wie er von der herrlichen Liebe Jesu schreiben wollte. Ja, dass er aus der Herrlichkeit zu uns Menschen kam. Ja, in diese niedrige, schmutzige Welt, dass er als Gott die Herrlichkeit verlassen hat und in diese sündenbeladene Welt kam, als niedriger Mensch, der für uns Sünder ein perfektes Leben gelebt hat, alle Gebote eingehalten hat, und dann für uns am Kreuz starb, den Gottes Zorn getragen hat. Von dieser Liebe Jesu wollte er schreiben, was er da für uns getan hat. Ja, er tat es für mich. Er, Gott, starb für mich. Sterben, das ist was Endgültiges. Es gibt wohl keinen größeren Feind hier auf der Erde für uns als den Tod. Und er starb das aber für mich. Ja, nicht für irgendjemand Tolles, für mich. Aber er blieb nicht dabei. Für ihn ist es nichts Endgültiges, der Tod, denn er ist Gott. Und er stand wieder auf von den Toten, er fuhr auf in den Himmel und er herrscht als großer König und bewahrt alle, die zu ihm gehören, auf der Pilgerreise zu ihm, bis wir bei ihm ankommen. Er bewahrt uns. Ist dieser Jesus nicht herrlich? Unser Herr Jesus? Wahrscheinlich war der Judas in solchen Gedanken, als er ihn über das gemeinsame Heil schreiben wollte. Aber dann kamen ihm andere Gedanken. Dann wurde er abgebrochen. Vielleicht hat er auch eine Nachricht von außen erhalten, dass irgendwo wieder neue falsche Lehren waren. Aber vielleicht hat er auch in Gedanken direkt durch den Heiligen Geist eingegeben bekommen, dass er jetzt über einen anderen Aspekt schreiben muss. Und zwar, dass er aufzeigen muss, ja, dieser Glaube ist herrlich, aber wir müssen dafür kämpfen und uns nicht abbringen lassen. Und er schreibt nämlich, also da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, da war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist eine Ermahnung hier. Ja, man muss, um die Bibel zu verstehen, da muss man kein Griechisch oder Hebräisch können, aber so ein paar griechische Worte, die sind doch nicht schlecht zu wissen. Weil wie ich zum Beispiel die Elberfelder Bibel hat, dann steht hier ermahnen und meistens hinter dem Wort ermahnen steht dieses griechische Wort parakaleo. Und dieses parakaleo, das meint nicht immer ein Ermahnen so mit dem Zeigefinger, jetzt pass auch mal auf hier, sonst setzt es was. Ja, sondern dieses Wort, dieses parakaleo, das bedeutet ermahnen. Das bedeutet aber auch ermutigen. Das bedeutet trösten, das bedeutet aber auch zurechtbringen. Und von dem her, also wenn man so eine wörtlichere Übersetzung hat, wie auch jetzt Schlachter oder Luther oder so, und da steht ermahnen, dann ist meistens dieses Wort dahinter. Und wir müssen erstmal überlegen, was ist hier jetzt genau gemeint für ein Ermahnen? Das muss kein Ermahnen mit dem Zeigefinger sein. Und auch hier beim Judas ist es keine Standpauke, die er hier hält, ja, dass er eigentlich gedacht hat, ja, ich könnte euch ja über das gemeinsame Heil was richtig Schönes schreiben, aber weil ihr hier irgendwie so laue Christen seid, deswegen muss ich ja jetzt mal ermahnen. Das meint der Judas hier nicht, sondern er will hier keine Standpauke halten, sondern wirklich eine warnende Ermutigung geben. Und zwar einmal eine Warnung, aber auch eine Ermutigung zu kämpfen. Aber es ist kein Kampf gegen irgendwelche Menschen, kein Kampf mit Fäusten oder mit Schwertern oder irgendwas. Auch wenn es manchmal vielleicht vordergründig so aussehen kann, wenn man gegen falsche Lehren oder falsche Ideen vorgeht, kann es manchmal sehr schnell persönlich werden. Aber er nennt hier nie irgendjemanden bei Namen von den falschen Lehrern, sondern er geht gegen ihre Lügen vor. Weil diese falschen Lehren, diese Lügen, die wollen die Gläubigen, die Heiligen zu Fall bringen. Ja, er kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und es sollte dabei auch immer unser Anliegen sein, nicht gegen bestimmte Leute vorzugehen, wenn es was Falsches ist, sondern diese Lügen dahinter zu entlarven. Also er war genötigt zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Heilige, das sind keine Menschen in der Bibel, die von sich aus heilig sind. ja, vielleicht sogar einen heiligen Schein noch haben. In der Bibel sind Heilige immer Sünder, die aber durch den einen, der heilig ist, durch Jesus Christus, als heilig erklärt wurden. Ja, ihnen wurde eine Heiligkeit angerechnet. Die sind nicht innerlich heilig. Ja, die sind nicht von sich aus aktiv heilig und toll, sondern es wurde ihnen angerechnet, ja, wie von einem Richter erklärt, den spreche ich jetzt als unschuldig. Egal wie er jetzt ist. Und Jesus Christus, er hat alle, die zu ihm gehören, für heilig erklärt. Und er hält sie bei sich. Ja, man könnte das vergleichen, dass man hier mein Blatt nimmt, wo viel draufgeschrieben ist, ein schönes weißes Blatt. Aber dann lasse ich das durch meinen Drucker und der ganze Toner hier macht überall schwarze Punkte auf dieses Blatt. Ja, und dann habe ich noch manches gelb angestrichen. Also wirklich, dieses Blatt ist nicht mehr schön weiß. Wenn es jetzt mal uns darstellt, uns mit unseren Sünden, ja, die wir nicht schneeweiß vor Gott stehen, ja, sondern pechschwarz mit unseren Sünden, dann sind wir von uns aus nicht heilig. Wenn wir so vor Gott stehen, vor Gottes flammendem Zorn, dann würden wir verbrennen. Ja, wie wenn ich jetzt das Blatt hier über die Kerze halten würde. Es würde verbrennen. Aber wenn wir in Jesus Christus sind, er, das Wort Gottes, deswegen nehme ich mal meine Bibel, wenn wir in ihm sind, ist das Blatt hier in der Bibel verschwunden. Wenn ich es jetzt über die Kerze halte, passiert gar nichts. Bis die Bibel hier anbrennt, das dauert lang. Das Blatt ist bewahrt. Es ist in Jesus Christus. Es ist jetzt heilig gesprochen. Und so ist bei jedem von uns, für heilig erklärt, wer zu Jesus Christus gehört, dem sind die Sünden vergeben und er ist ein Heiliger vor ihm und er ist vor Gott gerecht. Auch wenn er selber von sich aus noch nicht heilig ist. Auch von diesen Heiligen heißt es, dass für sie ein Glaube da ist, nämlich ein Glaube, der ein für alle Mal ihnen überliefert wurde. Das heißt, allein dieser Glaube ist für sie bestimmt, sie zu retten. Gott hat was festgesetzt. Und zwar hat er festgesetzt, wie er diese Menschen retten will, wie er uns Menschen retten will. Und zwar durch Glauben allein. Und wer jetzt diesen Glauben, den Gott ein für alle Mal gegeben hat, wer den jetzt ändern will, der widersetzt sich Gott. Weil Gott hat Menschen schon immer gerettet, allein aus Glauben. Ja, egal, ob man ins Alte Testament geht oder ins Neue Testament oder in unsere Zeit, man ist schon immer gerettet worden, allein aus Glauben. Allein aus dem Glauben an Jesus Christus, zur Vergebung unserer Sünden. Ja, schlagt mal mit mir Offenbarung 14 auf. Da wird von diesem Glauben oder von diesem Evangelium, das ja der Kern des Glaubens ist, wird von diesem Evangelium was gesagt. Offenbarung 14, Vers 6. Da sieht der Johannes einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte und um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Es ist ein ewiges Evangelium. Nee. Dieses ewige Evangelium ist der Kern des Glaubens. Daran glaubt man, an das Evangelium von Jesus Christus. Und es ist ewig. Das gibt es nicht erst seit Jesus, das gibt es schon immer. Ewig und es wird auch immer geben. Allein daraus wird man gerettet. Ja, und diesen Glauben oder dieses Evangelium, das ließ Gott durch seine Propheten aufschreiben, das ließ er durch die Apostel aufschreiben, ja, hier im Alten und im Neuen Testament, in der Bibel. Und das hat er dann durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, ja, bis zu uns, Sag mal, circa 2000 Jahre nach den Aposteln hat er das für uns aufschreiben lassen. Und er hat es immer wieder, hat er das auch bewahrt vor Angriffen. Ja, die Gläubigen haben das immer wieder bewahrt, diesen Glauben. Und haben sich nicht davon abbringen lassen, trotz Anfeindungen, die es so viele gab, wenn man mal die ganze Geschichte durchgeht. Ja, so viele Irrlehren gab es, aber die haben immer wieder dran festgehalten. Ja, mal nur ein Beispiel, 500-jähriges Jubiläum der Reformation. Luther, er war so einer, der daran festgehalten hat, an diesem ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. In die Finsternis von der katholischen Irrlehre hat er diesen Glauben wieder verkündigt. Gott hat es ihm gezeigt und er hat es wieder verkündigt und diesen Glauben hochgehalten. Ja, die Fackel der Wahrheit, die wurde immer wieder hochgehalten, durch die ganze Geschichte hindurch bewahrt und nicht abgeändert, bis zu uns heute. Wenn man sagt, ja, die Bibel ist was Altmodisches, dann stimmt es einerseits und andererseits stimmt es nicht. Ja, die ist wirklich sehr alt und hat sich seitdem nicht verändert. Da gibt es auch nichts zu verändern. Das ist ein für alle Mal überliefert. Und trotzdem, sie ist genauso hochaktuell, weil sie betrifft jeden Menschen. Ja, die Bibel ist alt, aber sie ist genauso auch hochaktuell. Und deswegen, weil es bis heute ein Glaube ist, der nicht verändert werden darf, weil allein der rettet, allein das, was Gott uns durch die Apostel vor 2000 Jahren gesagt hat, ja, durch Jesus vor 2000 Jahren, durch die Propheten schon vor 3000 oder mehr Jahren, was er da gesagt hat, allein das rettet, der Glaube an Jesus. Und deswegen dürfen wir ihn nicht verändern, er ist wirklich ein für alle Mal festgelegt. Unveränderbar. Und aus dem Grund ruft Gott uns hier durch den Judas auf, dafür zu kämpfen. Denn es gibt Mächte, es gibt Menschen, es gibt Dinge, die wollen diesen Glauben verändern. Ja, könnten ja einfach nur sagen, ja gut, dann glaubt ihr das halt. Nee, aber viele wollen es aktiv verändern. Weil es jeden Menschen ins Gewissen redet, dass er allein durch Glauben gerettet werden kann und nicht durch seine eigenen Werke. Man darf sich aber nicht davon abbringen lassen, von diesem Glauben. Dazu ruft uns Gott hier durch den Judas auf, kämpft dafür. In Philipper 1, wenn man das mit mir aufschlagt, da ruft uns auch Gott durch den Paulus dafür auf. Also nicht nur durch den Judas, sondern der Paulus sagt uns was ziemlich Ähnliches. Philipper 1, 27 bis 30. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst. Für den Glauben des Evangeliums kämpfen und sich von nichts erschrecken lassen. Das ist die Aufforderung hier. Nicht von den Widersachern erschrecken lassen, die es da viele gibt. Da sagt er noch weiter, wenn ihr das tut und euch nicht erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Für sie ist es, wenn man sich da nicht erschrecken lässt, dann ist es für viele ein Zeichen, die gehen in ihrem komischen Glauben zugrunde. Für sie ist es ein Zeichen des Verderbens. Aber Gott sagt, nein, haltet daran fest, es ist für euer Heil. Und dann sagt er noch weiter, den Vers 29, euch ist es im Hinblick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Sie haben denselben Kampf, wie der Paulus hatte, und das schreibt er hier aus dem Gefängnis. Da haben wir denselben Kampf, wie damals schon, und sind nichts von diesem ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben abbringen zu lassen. Das muss man nicht nur gegen irgendwelche liberalen Tendenzen, sondern mitten bei uns, mitten in dem, was sich evangelikal nennt, dass man dafür kämpft, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, dafür kämpfen. Viele verstehen heute Sünde nicht mehr. Und dann wird bei denen, die sich evangelikal nennen, wird teilweise gesagt, ja, wenn man das heute nicht mehr versteht, dann lasst uns das Wort nicht mehr sagen, sondern lasst uns lieber von Beziehungsabbruch reden. Ja, Sünde hat zur Folge Beziehungsabbruch mit Gott, aber Sünde ist viel mehr. Sünde ist eine Rebellion gegen Gott. Sünde ist Dinge, die Gott hasst. Man kann nicht einfach nur Sünde auf Beziehungsabbruch reduzieren. Es ist viel mehr, viel tragischer. Buße wird halt kaum mehr, ja, groß genannt. Da muss man für einstehen. Das steht in der Bibel. Nicht einfach nur, ich glaube an Jesus. Ja, wenn man, das ist gut, aber der Glaube an Jesus, der hat Buße zur Folge. Hinkehr zu Gott, Abkehr von den Sünden, die Sünden hassen. Das gehört zu diesem ein für alle Mal, den heiligen überlieferten Glauben. Das gehört dazu. Auch wenn viele davon sich abkehren wollen oder auch die Sühnung als zu brutal sehen, ja, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Was ist das für ein Gott, ja, der sowas fordert, dass jemand da brutal am Kreuz sterben muss. So reden manche. Aber es ist der Gott der Bibel, der das fordert. Der Gott der Bibel fordert, dass für Schuld Leben gegeben wird. Für Schuld tritt der Tod ein. Und deswegen musste Jesus so brutal am Kreuz sterben, weil die Sünde brutal ist. Deine Sünde. Unsere Sünde hat ihn dorthin gebracht. Sünde, die Gott hasst, aber er hat doch seinen Sohn ins Gericht gesandt, dass du nicht ins Gericht musst. Da sieht man doch seine Liebe. Ja, seine Gerechtigkeit, die ist klar und es hat brutale Folgen. Aber wir sehen doch auch seine Liebe da drin. Aber dafür muss man heutzutage kämpfen und sich nicht davon abbringen lassen. Festhalten. Auch wie bei vielen anderen Lehren, die angegriffen werden. Die Irrtumslosigkeit der Schrift in der Bibel, es sind keine Fehler. Nichts ist alles wahr. Auch zeitliche, auch geografische Angaben. Alles ist wahr hier drin. Die Jungfrauengeburt, die Auferstehung Jesu. Halte daran fest, an dem ein für alle Mal überlieferten Glauben. Allein der rettet. Es ist nicht jedem seine Aufgabe, dafür in der Öffentlichkeit zu kämpfen. Keine Sorge, aber auch im Privaten. In deinen eigenen Gedanken, wenn man vielleicht auch von außen was anderes hört, halte daran fest. Vielleicht auch, ja, dass man Freunde darauf hinweisen muss. Wirklich daran festzuhalten und dafür zu kämpfen. Eine Stelle noch dazu, 2. Johannes. Also gleich vor dem Judas. 2. Johannes, die Verse 9 und 10. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. So drastisch drückt es der Johannes aus. Wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, ja, wer nicht diesen ein für alle Mal überlieferten Glauben festhält, der hat Gott nicht. Der ist kein Christ. Aber wer da drin bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Aber wer das nicht hat, mit dem soll man nichts zu tun haben. Ja, nicht mit Ungläubigen nichts zu tun haben, sondern mit Menschen, die sich Christen nennen, aber davon abgewichen sind. Sie abweisen, sie nicht aufnehmen. Denn das sind Irrlehrer. Und da kommen wir jetzt im Judasbrief zu Vers 4, nämlich die Warnung vor diesen Irrlehrern, die Warnung vor den Abtrünnigen. Und da wird uns nochmal einiges über sie gesagt. Ich lese Vers 4. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Als erstes wird uns was über ihre Art und Weise erzählt. Und zwar heißt es, gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Das ist die Art und Weise. Ja, im Griechischen meint dieses Wort auch oder kann auch so bedeuten, durch die Hintertür reinkommen. Oder es wurde auch für Menschen benutzt, die aus einem Land verbannt wurden, ja, in der Verbannung waren und nicht mehr kommen durften und sich trotzdem leise und heimlich wieder eingeschlichen haben. So ist die Art und Weise. Irrlehrer, die handeln nicht offen und ehrlich, sondern heimlich. Wie heißt es in 1. Mose 3? Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes. Ja, und hier war das der Satan, der sich als Schlange gezeigt hat. Er war listiger als alle. Das ist diese Art und Weise, heimlich, listig, verführerisch. Und so hat er die Eva verführen können und so wird er es auch heute noch durch seine Diener machen. Ja, oder im Alten Testament, wir lesen davon, als der Tempel wieder aufgebaut werden soll, nachdem er zerstört war, in Esra 4, da gab es Leute drumherum, nicht von den Juden, sondern von den Völkern da drumherum und von den Samaritern dann, die wollten das nicht, dass es wieder aufgebaut wird. Und dann haben sie erst versucht, die zu erschrecken und alles Mögliche zu tun, den Esra und den Nehemia. Und als sie gemerkt haben, das funktioniert nicht, da sagen sie dann, Esra, wir bauen mit euch. Ja, wir helfen euch. Wir wollen auch diesem Gott dienen. Wisst ihr, was die Antwort war? Ihr habt keinen Anteil an uns. Gottes Volk baut Gottes Tempel. Und so ist es genauso heute noch. Der Tempel ist die Gemeinde Gottes, das sind wir. Und da gibt es nur Gläubige in diesem Tempel. Da kann man nicht einfach so reinkommen. Oder schlagen wir noch auf Johannes 10. Vers 1 redet Jesus vom guten Hirten, von sich als dem guten Hirten. Und von den Kindern Gottes als den Schafen. Und dann sagt er in Vers 1, Johannes 10, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das ist wie Judas 4, sie haben sich heimlich eingeschlichen. Nicht durch die Tür sind sie in die Gemeinde gekommen. Und ich meine jetzt nicht hier das Gemeindehaus. Wer hier durchs Fenster einsteigt, ist kein Irrlehrer. Vielleicht auch ein Dieb und ein Räuber, wenn er irgendwas holen will. Aber nicht wer hier durch die Tür reinkommt, sondern wer durch die Tür Jesus Christus in die Gemeinde reinkommt. Ja, denn man kommt nicht wie in einen Verein rein durch Mitgliedschaft. Hier zur wirklichen Gemeinde, da gehört man nur wer zu Jesus Christus umgekehrt ist und ihm glaubt zur Vergebung der Sünden, wer zu Gottes Familie dadurch gehört, der gehört auch in die Gemeinde. Aber der kommt nur durch die Tür, durch Jesus Christus hinein. Alle anderen sind Räuber und haben hier keinen Platz. Das sind diese Irrlehrer, die dann irgendwo anders reinkommen wollen. Mal kurz einen Einschub, jetzt mal weg von den Irrlehrern. Jeder Gast ist hier bei uns herzlich willkommen. Auch wenn er noch kein Christ ist. Aber auch da will ich sagen, zur Gemeinde gehören tut man nur durch Jesus Christus. Er ist die Tür zu den Schafen, dass man in diesem Bild ein Schaf Jesu wird. Er allein ist die Tür. Er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das steht dann auch in diesem Kontext von Johannes 10. Wer anders zu Gottes Volk gehören will, der ist auf dem falschen Weg. Nach meiner ersten Predigt hier über Judas, wo ich viel über die Irrlehrer gesagt habe, da wurde ich gefragt, sind sich die Irrlehrer immer bewusst, dass sie Irrlehrer sind? Und ich habe da nochmal nachgeschaut und will euch dann an zwei Stellen zeigen. Weil ich denke, hier in Judas 4, die sich heimlich einschleichen, die sind sich definitiv dieser Sache bewusst und machen das ganz bewusst und heimlich. In Matthäus 7 redet Jesus auch von falschen Propheten in der Bergpredigt. Und das sagt er dann in dem Zusammenhang ab Vers 21. Matthäus 7, 21 bis 23 sagt er: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Davor nennt er sie falsche Propheten, ja, oder auch Irrlehrer. Aber diese Menschen hier, denke ich, waren sich nicht bewusst, dass sie das sind. Sie haben wirklich gedacht, sie gehören zu Jesus. Nennen ihn sogar Herr, Herr, zweimal. Sie waren sich dessen nicht bewusst, aber sind trotzdem nie wirklich zu Jesus umgekehrt. Haben trotzdem auf ihr eigenes gebaut, auf ihre eigenen Werke und haben nicht auf Jesus gebaut. Obwohl sie viel, sogar Wunder in seinem Namen getan haben. Aber sie waren falsche. Aber sich dessen nicht bewusst. Das ist eine große Warnung auch an uns. Sich zu prüfen, gehöre ich zu Jesus Christus? Aber dann gibt es auch die anderen. 2. Korinther 11. Bei ihnen sehen wir viel mehr wie im Judasbrief auch, dass sie es auch ganz bewusst tun, in die Gemeinde reinkommen wollen, um falsche Dinge hineinzubringen. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Ja, sie tun so, als ob sie selber Apostel werden. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Hier sind ganz bewusst Leute, die sich verstellen und heimlich einschleichen wollen. Wie hier in Judas. Und da sagt er, da warnt er davor, passt auf, was ihr hört, prüft es. Ja, wie in der Apostelgeschichte 17, die in Beröa heißt es, sie haben es alles von der Schrift her geprüft. Ja, hier ist unsere Wahrheit. Ich für mich kann nicht beanspruchen, dass ich immer die Wahrheit sage. Auch wenn ich jetzt nicht lügen will. Aber ich kann nur sagen, es ist die Wahrheit, was hier drin steht. Alles andere von uns Menschen, da kann man nicht darauf vertrauen. Allein, was Gott in seinem Wort sagt. Es ist der ein für alle Mal überlieferte Glauben. Diese Menschen, die haben sich heimlich eingeschlichen. Sie haben ein falsches Evangelium verkündigt, einen falschen Jesus Christus, einen falschen Gott, eine falsche Rettung, haben zu ihrem eigenen Vorteil gelehrt, haben selber Anhänger wollen, sich nicht sagen lassen, sich nicht von ihren falschen Dingen abbringen lassen und sie sind heimlich hineingekommen. Das nochmal Zusammenfassung, was Irrlehrer sind. Aber dann sagt uns der Vers hier auch weiter, was ihr Schicksal sein wird. Gott, er weiß es nämlich. Und das heißt, sie haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Ob diese Personen jetzt schon immer dafür bestimmt worden sind, das heißt, ob sie vorherbestimmt wurden, von Gott so zu sein, oder ob einfach nur das Gericht für sowas schon lange klar steht und sie haben jetzt selber das Gericht auf sich gezogen, oder ob Gott sie aber auch dafür bestimmt hat, Gericht über diese Welt zu bringen, nämlich Irrlehren, dass sie der Lüge glauben, weil sie die Wahrheit nicht annehmen wollten. Was von diesen dreien das jetzt genau hier meint, ich will es offen lassen. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Aber was feststeht, ist, dass bei Gott die Dinge schon feststehen. Gott hat es schon lange vorher aufgezeichnet, was mit diesen Menschen passieren wird. Und zwar hat er das schon aufgezeichnet, bevor sie es überhaupt getan haben. Gib mir da mal im Psalm 139, wo uns das gesagt wird. Psalm 139 redet in den ersten vier Versen von Gottes Allwissenheit, dass er alle Dinge weiß. Und dann redet es von Gottes Allgegenwart, dass er überall da ist, zur gleichen Zeit. Und der David sagt dann hier in Vers 6, zu wunderbar ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Was Gott, du weißt alles schon im Voraus? Du bist überall da, das übersteigt meinen Verstand. Aber dann sagt er in Vers 16, meine Urform, ja, also wahrscheinlich dann schon ihn als Embryo im Mutterleib drin, meine Urform sahen deine Augen. In dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Er sagt, in Gottes Buch, ob das ein buchstäbliches Buch ist oder nur in Gottes Gedanken, aber wie in einem Buch, ist mal egal. In Gottes Buch sind all seine Tage reingeschrieben. Schon als er noch ein kleiner Embryo im Bauch seiner Mutter war, waren schon alle Tage in Gottes Buch reingeschrieben, die noch kommen werden, als noch keiner von ihnen passiert ist. Bei Gott stehen die Dinge schon im Voraus fest. Er weiß, was kommen wird, denn er lenkt die Dinge. Und so auch das Gericht bei diesen falschen Lehrern. Ihr Gericht steht fest. Gott ist es nicht außer Kontrolle geraten. Auch die Irrlehrer sind in seinem Ratschluss mit drin. Ja, das heißt, Gott bewahrt seine Gemeinde nicht, indem er keine falschen Lehren schickt oder indem er nie Verfolgung schickt oder nie Leid oder nie irgendeinen Streit. Nein, Gott bewahrt seine Gemeinde trotz diesen Dingen und zeigt damit seine Macht. Ja, wenn wir mal ans Volk Israel denken, als die in der Wüste waren, es kam ein Problem nach dem anderen. Nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, Feinde, Schlangen, was weiß ich noch alles. Ein Problem nach dem anderen. Gott bewahrt sie nicht vor diesen Problemen, aber in diesen Problemen. Dann hat er ihnen geholfen und hat ihnen die Macht gezeigt, wer er ist. Und auch so ist es bei uns. Er bewahrt nicht vor falschen Dingen, aber er hilft in diesen Dingen und sagt, wir sind für Jesus Christus bewahrt. Vertrau mir. Aber das Gericht für die Irrlehrer steht schon fest. Er wird sie richten. Warum? Sagen dann die Nächsten, der nächste Teil. Es sind nämlich Gottlose. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Diese falschen Lehrer, diese Irrlehrer, das sind Gottlose. Die gehören nicht zu Gott. Ja, und dieses Wort hier, wo hier für Gottlose verwendet wird, das meint Leute, die haben kein Schamgefühl, die haben kein Gewissen. Die leben in Sünde und es interessiert sie nicht. Die leben nach dem Motto, ja, wie es in Römer 6, Vers 1 so gesagt wird, dass manche das denken, lasst uns sündigen, damit die Gnade groß werde. Ja, sie tun die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Sie nehmen Gottes Gnade und sagen, ja, Gottes Gnade kommt ja nur, wenn wir sündigen. Sonst brauchen wir keine Gnade, wenn wir nicht gesündigt haben. Also lasst uns noch mehr sündigen, dann wird Gottes Gnade noch größer. Dann kann Gott sich noch mehr über uns erbarmen. Aber sowohl der Paulus hier in Römer 6 als auch der Judas hier sagt, das sind gottlose Gedanken. Das sind Irrlehren. Aber diese Irrlehren sind auch heute noch weit verbreitet. Ja, Gott, er ist ja gnädig, ist ja ein lieber Gott, gell? Deswegen, wir können ja sündigen. Wir können unser Leben leben und Gott ist ja ein lieber Gott. Nee, das sind Irrlehren. Falsche Dinge, ein falscher Glaube. Dann schaut mal in Titus 2. Titusbrief, Kapitel 2. Vers 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, und erstmal dieser erste Teil, Gottes Gnade ist erschienen, heilbringend. Ja, durch Gottes Gnade soll das Heil kommen. So wird man gerettet, durch Gottes Gnade. Aber dann geht es weiter. Und sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gottes Gnade rettet uns nicht nur, Gottes Gnade unterweist uns, dass wir die Sünden ablegen. Dafür ist Gottes Gnade da. Diese Menschen hier haben Gottes Gnade nie angenommen, aber berufen sich darauf und wollen Menschen abbringen, selber dann so zügellos zu leben. Sie haben Gottes Gnade nicht erkannt, dass uns die Gnade von Gott zur Umkehr bringen soll. Wir erkennen, wie gnädig Gott ist und sollen ihn dafür lieben und dann umkehren. Wir müssen keine Angst haben, wenn zu viel Gnade gepredigt wird. Bei manchen kann es wirklich in Zügellosigkeit ausarten, wenn man Gottes Gnade predigt, ja. Aber niemals bei den Kindern Gottes, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Bei den Kindern Gottes wird die Gnade Gottes, wird ihnen aufzeigen, dass nichts an ihnen liegt, dass sie auf Gottes Gnade angewiesen sind und dass sie deswegen ihn brauchen. Und deswegen werden sie ihn lieben und werden zu seiner Ehre leben. So wird es bei den Kindern Gottes sein. Und besser bei denen, die keine Kinder Gottes sind, es kommt irgendwann raus und nicht nur, dass sie durch eine gute Moral in der Gemeinde weiterleben können, und nie aufgedeckt werden. Denn es wird eine schreckliche Folge für sie haben in der Ewigkeit. Und auch für die Gemeinde ist kein gutes Zeugnis. Deswegen lasst uns die Gnade predigen. Weil dann wird Christus groß gemacht und nicht unsere Werke. Und noch das Letzte. Sie verkehren nicht nur Gottes Gnade in Ausschweifung, sondern sie verleugnen den Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus. Für sie mag Jesus der Erlöser sein, aber sie wollen ihn nicht ihren Herrn sein lassen. Aber das ist genauso eine Irrlehre. Das gibt es nicht. Nur sagen, Jesus, du kannst mich erlösen, aber du darfst nicht über mein Leben bestimmen. Das ist eine Irrlehre. Wir sind immer unter einem Herr, wir Menschen. Es gibt nicht, dass wir komplett frei sind. Entweder wir sind unter Gott oder wir sind unter dem Satan. Wir sind nie frei, müssen wir gar nicht denken. Der Judas nennt sich Sklave Jesu Christi. Und er nennt sich gerne so, weil er diese Gnade erlebt hat. Ich will noch eine Buchempfehlung dazu machen, weil ich nicht viel dazu sage. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, von John MacArthur. Sklave Jesu Christi betont genau das, erlöst zu sein von Jesus Christus bedeutet, er ist der Herr und wir sind seine Sklaven. Und genauso dieses Buch von ihm, Lampen ohne Öl, geht auch auf diese Irrlehre ein, die sagt, wir können ihn als Herr, als Erlöser haben, aber unser Herr muss er nicht sein. Und da sagt er, es sind falsche Lehren. Ein sehr, sehr gutes Buch dazu. Er ist der Gebieter, er ist der Herr, aber er ist auch der treue und gute Erlöser. Deswegen, das Ziel dieses Briefes und auch dieses Abschnittes ist die Warnung vor falschen Lehren. Also lasst uns auf der Hut sein vor diesen Dingen. Wenn Judas davor warnt, dass sie sich heimlich einschleichen, dass es viele davon gibt, dann lasst uns auf der Hut sein und nicht denken, das wird es heute nicht mehr geben. Und lasst uns für den ein für alle Mal überlieferten Glauben kämpfen. Denn nur er rettet und nur er hat Kraft, uns auch zu bewahren. Nur durch den Glauben werden wir die Kraft haben, bewahrt zu bleiben. Ja, unsere Reise hin zu Gott, unsere Pilgerreise, wie man es auch nennen kann, als Kinder Gottes bis zu ihm in Herrlichkeit, die wird immer ein Kampf bleiben. Lasst uns diesen guten Kampf kämpfen. Ein Kampf bis zum letzten Atemzug, das darf man nicht vergessen. Und auch da will ich noch eine Buchempfehlung machen. Wer das Ganze eher als, ich sag mal, ein bisschen in Romanform haben will, die Pilgerreise von John Bunyan, ist da eine interessante Sache dazu, zu dieser Pilgerreise. Aber wie Gott bewahrt. Das sind alles Bücher, die gibt es im Büchertisch zu kaufen und zu bestellen. Also lasst uns für diesen Glauben kämpfen. Aber lasst uns auch getrost sein. In Jesus sind wir Geliebte und Bewahrte. Er bringt uns durch zu seinem Ruhm. Amen.